Katastrophe am Nachmittag angekündigt. Zuvor hatte der Rechtspopulist Wilders bekannt gegeben, dass es seine Freiheitspartei PVV, die Viererkoalition, verlässt. Grund ist ein Streit um die Asylpolitik. Wilders hatte in der vorigen Woche die Koalitionspartner aufgefordert, einen 10-Punkte-Plan zu unterzeichnen. Dieser sieht unter anderem vor, die Grenze von der Armee bewachen zu lassen und alle Asylsuchenden abzuweisen. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor einem knappen Jahr die Regierungsgeschäfte übernommen. Russland hat heute den Straßenverkehr auf der Brücke zur Halbinsel Krim vorübergehend unterbrochen. Das haben russische Behörden auf dem Online-Dienst Telegram bestätigt. Der ukrainische Geheimdienst hatte zuvor mitgeteilt, er habe einen Sprengstoffanschlag auf die Straßen- und Eisenbahnbrücke zur Krim verübt. Aus Kiew Florian Kellermann.
Der ukrainische Geheimdienst SBU erklärt, er habe Sprengladungen an den Unterwasserpfeilern der Brücke angebracht. Diese habe er dann heute Morgen um 4.44 Uhr Ortszeit gezündet. Ein Video, das der SBU veröffentlichte, zeigt eine Explosion an der Brücke. Der ukrainische Geheimdienst gibt die Sprengkraft der angebrachten Ladungen mit der von 1.100 Kilogramm TNT an. Die Brücke befinde sich nun in einem gefährdeten Zustand. Die Ukraine griff die Brücke mehrfach an. Sie betrachtet sie als kriegsrelevant, weil Russland seine Truppen in der Südukraine unter anderem mit ihrer Hilfe versorgt.
In Südkorea hat der Oppositionskandidat Lee Prognosen zufolge die Präsidentschaftswahl gewonnen. Demnach hat sich der Mitte-Links-Kandidat mit 52% gegen seinen konservativen Kontrahenten Kim durchgesetzt. Lee hat im Wahlkampf unter anderem angekündigt, auf das Regime in Nordkorea zuzugehen. Bei der Wahl ging es um die Nachfolge des entmachteten Präsidenten Yoon. Er ist wegen Hochverrats angeklagt, weil er im vergangenen Jahr in einem Haushaltsstreit kurzzeitig das Kriegsrecht verhängt hatte. Bundeskanzler Merz und Innenminister Dobrindt halten daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Gestern hatte das Berliner Verwaltungsgericht im Falle dreier Somalier deren Zurückweisung als unzulässig erklärt. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Merz sagte auf einem Kongress des Städte- und Gemeindebundes, wir wissen, dass wir weiterhin Zurückweisungen vornehmen können. Das werde man auch tun im Rahmen des europäischen Rechts, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Deutschland zu schützen. Der Kanzler räumte ein, die Gerichtsentscheidung enge die Spielräume dabei möglicherweise etwas ein. Aber die Spielräume seien nach wie vor da. Welche Spielräume er damit konkret meint, sagte Merz nicht. Auch Innenminister Dobrindt stellte klar, wir glauben, dass wir im Recht sind. Zurückweisungen auch von Asylsuchenden finden weiterhin statt. Dobrindt sprach von einer Einzelfallentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Er sieht keine Signalwirkung auf die Asylpolitik der Bundesregierung.
Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Bundesinnenminister Dobrindt machte dafür auch die zunehmenden Hackerattacken aus Russland verantwortlich. Bei der Vorstellung des Lageberichts für 2024 sagte der CSU-Politiker, allein die wirtschaftlichen Schäden hätten sich auf fast 180 Milliarden Euro belaufen. Gerade die künstliche Intelligenz biete Angreifern immer mehr Möglichkeiten. Bei den meisten Cyberangriffen werden Computer von Angreifern verschlüsselt und erst gegen Lösegeld wieder freigegeben. Mit anderen Attacken wird dem Bericht zufolge die öffentliche Verwaltung lahmgelegt. Der Berliner Senat will prüfen, ob beim Städtebauprojekt Urbane Mitte am Gleisdreieckpark auch Wohnungen gebaut werden können. Stadtentwicklungssenator Gäbler kündigte an, darüber mit dem Investor zu reden. Für eine Wohnbebauung könnte es nach seiner Ansicht zu laut sein. Bisher sind aber auf dem Gelände in 7 Hochhäusern vor allem Büro- und Gewerbeflächen geplant. Der schwarz-rote Senat will das Bauprojekt vorantreiben und entzieht dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg deshalb komplett die Zuständigkeit. Der Bezirk hatte die bisherigen Pläne in Frage gestellt. Unter anderem hieß es, Berlin brauche keine weiteren Büroflächen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend viel Sonne. Die aktuellen Temperaturen Berlin-Dahlem 23 Grad, am Müggelsee 25. Althüttendorf 18 Grad und Fürstenwalde-Spree 26. In der Nacht gering bewölkt, die Werte sinken auf 16 bis 11 Grad. Morgen zunächst freundlich, später einige kräftige Schauer und Gewitter, teils unwetterartig mit Starkregen, Hagel und Sturmböen, bei maximal 25 bis 28 Grad. Die Zeit 17.05 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. Mit Shelley Kupferberg. Sie war durch und durch charismatisch und einer der ersten weiblichen Politiker in der noch sehr jungen Bundesrepublik, Jeanette Wolf. Vielen ist sie nicht bekannt, gleich über sie mehr. Hier bei uns seien Sie gegrüßt. Musik von Django Reinhardt hier auf Radio 3. 17.09 Uhr haben wir es und ich habe inzwischen Besuch bekommen. Vielen wird sie kein Begriff mehr sein. Dabei war sie eine deutsche Nachkriegspolitikerin mit einer besonderen Biografie, Jeanette Wolf. Geboren wurde sie 1888 im westfälischen Bocholt. Als Jüdin und Sozialdemokratin überlebte sie den Holocaust. Von 1952 bis 1961 war sie dann Abgeordnete der SPD im Bundestag. Und ihre Erfahrungen schrieb sie gleich nach dem Krieg auf, 1946 unter dem Titel »Sadismus oder Wahnsinn«. Wahnsinn, Erlebnisse in den deutschen Konzentrationslagern im Osten. Jetzt erscheint eine Neuauflage genau dieses Textes. Morgen wird das Ganze in der Bibliothek des Bundestages präsentiert und zwar unter anderem von der Schriftstellerin Julia Frank, die jetzt bei mir im Studio von Radio 3 ist. Herzlich willkommen, Julia.
Guten Tag, Shelley.
Julia, du hast dich eingehend mit Jeanette Wolf auseinandergesetzt in unserem gemeinsamen Buch, muss man in dem Fall sagen. Der nächste Redner ist eine Dame über die Frauen im ersten Deutschen Bundestag. Unterschiedlichste Autorinnen haben sich jeweils eine Biografie über diese Frauen herausgesucht. Und du hast es mit Jeanette Wolf zu tun gehabt. War dir diese Frau zu diesem Zeitpunkt bereits ein Begriff?
Ja, allerdings eher als Namensgeberin, Patronin des jüdischen Seniorenheims hier in Berlin. Und da ich familiär auch an unterschiedlichen Enden mit der jüdischen Gemeinde im Kontakt bin und zu tun habe, unter anderem auch gerade darüber nachdachte, wen eine Verwandte, die also einen solchen Platz suchte, hatte ich den Namen Jeanette Wolf schon gehört und mich sehr zügig eingelesen, um dann auch als Erste, glaube ich, von uns allen hier zu rufen und zu sagen, ich möchte gerne mich beteiligen bei diesem wunderbaren Buchprojekt über diese ersten abgeordneten Frauen im Deutschen Bundestag nach dem Nationalsozialismus in der Bundesrepublik zu schreiben, aber nur und bitte unbedingt Jeanette Wolf, weil vieles aus ihrer Biografie mir aus der eigenen familiären Geschichte sehr vertraut war und ich anderes neu von ihr lernte und tief beeindruckt war.
Das ging mir auch so, als ich dann unser gemeinsames Buch las und die unterschiedlichsten Biografien dieser Abgeordneten, die alle eine bemerkenswerte Biografie haben. Aber bei Jeanette Wolf ist es sicherlich nochmal was ganz Besonderes. Als Jüdin und Sozialdemokratin in ihrer Familie war sie eine der wenigen Überlebenden der Shoah, die sie wirklich auch hautnah miterlebte. Eine große Leidensgeschichte. Und obwohl sie das Angebot hatte, nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA zu gehen, zog sie es vor, nach Berlin zu kommen, 1946. Warum? Was trieb sie dabei an?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, das große Rätsel. Während die meisten anderen befreiten Juden, Kommunisten, Homosexuelle versuchten, Deutschland zu verlassen, schlug sie das sehr luxuriöse Angebot der New Yorker Zeitschrift Life aus, dort als Redakteurin, Journalistin anzufangen und mit einem Affidavit, also US-Amerikanerin zu werden. Sie liebte ihre deutsche Heimat. Sie liebte die Menschen, die Sprache, die Kultur. Sie war eine Frau, die schon als Kind, als Jugendliche durch ihren Vater sozialistisch geprägt wurde. Sozialistisch hieß damals nicht wie heute, die wir nach der DDR den Sozialismus immer mit dem Kommunismus zusammen vermischen. Sozialismus hieß damals Sozialdemokraten. Ja. Und sie war auch als Sozialdemokratin 1933 das erste Mal inhaftiert worden, nicht als Jüdin primär, sondern als Sozialdemokratin, weil sie auf einer Versammlung offen über die Missstände der letzten sogenannten Wahl sprach und die sozialdemokratische Politik verteidigte und war 2 Jahre im Gefängnis, während ihre mittlere Tochter Edith, die neben ihr die einzige Überlebende der ganzen Familie sein würde, sie schon in dieser Zeit versorgte und sie fast täglich mit Nachrichten, manchmal auch mit Lebensmitteln im Gefängnis versorgen
konnte. Und das war nur die eine erste Station einer langen Geschichte der Gewalt, muss man ja sagen, zu der wir auch gleich kommen. Du schreibst in deinem Beitrag im Buch, der nächste Redner ist eine Dame, anstelle von Wut, ich zitiere, Rache oder Depression finden Wolfs Trauer und ihr Glaube Ausdruck in Zuversicht und politischem wie sozialem Engagement. Und das allein ist bemerkenswert. Sie engagierte sich in ganz vielen Bereichen. Wo war sie denn überall unterwegs?
Sie war in Gewerkschaften unterwegs, sie war in Wohlfahrtsverbänden unterwegs und sie war neben ihrer sehr wichtigen Tätigkeit im Bundestag auch als Sozialarbeiterin in ihrem Wohnbezirk Berlin-Neukölln, in Schulen, in sozialen Stationen, Auffangstationen für Frauen unterwegs. Sie hat sich eingesetzt für den jüdisch-christlichen Dialog in der Gesellschaft für jüdisch-christliche Zusammenarbeit. Das hat sie auch noch weit über den Bundestag hinaus mit Vorstandsämtern bekleidet und war in ihrer ganzen Haltung eine überzeugte Demokratin. Für sie stand auch der Glaube an Gott in keinem Widerspruch, keinerlei Widerspruch, im Gegenteil, zu ihrem Glauben an den Menschen, ihrer Liebe zum Menschen und ihrer Zuversicht, ihr Vertrauen darin, dass der Mensch in der Lage ist, die Fähigkeit hat, Frieden zu gestalten. Und das, finde ich, ist auch ein so ungeheuer zeitgenössisches Merkmal, Attribut, eine Fähigkeit, die uns vielleicht in der Gegenwart schon vielen von uns fehlt, abhandengekommen ist. Ihre Zuversicht ist, wie es scheint, sogar an den Folter und Qualen der Zeit in den Lagern noch erstarkt.
Sie wurde 1942 deportiert nach Riga. Sie hat, das sagte ich schon, ihre Erlebnisse in diversen Konzentrationslagern und in Gefängnissen später aufgeschrieben, unmittelbar nach dem Krieg. Besonders interessant und bemerkenswert finde ich auch ihren Ton. Wir wollen mal einen Ausschnitt hören aus einer Rede, die sie gehalten hat im Deutschen Bundestag beziehungsweise auf der 75. Stadtverordnetenversammlung in Berlin. Ein paar Tage vorher wurde sie wohl von Kommunisten angegriffen. Hier ein kleiner Ausschnitt. Jeanette Wolf.
Ich habe mich nicht gefürchtet vor der Gestapo, die mir meine Familie vernichtet hat. Ich habe illegal weitergearbeitet. Und meine Herren, ich fürchte mich auch nicht vor ihren Folgen, die sie mir eventuell androhen. Denn ich habe nur ein einziges Leben zu verlieren. Und dieses Leben gehört der Freiheit. Und wenn es mein Leben kosten sollte, durch Sie, meine Herren, und Berlin könnte frei werden, ich erklärte mich heute zum Sterben bereit. Das, meine Herren, können Sie von mir annehmen.
Jeanette Wolf, also Anfang der 50er Jahre hier zu hören, auf einer Sitzung der Berliner Stadtverordnetenversammlung. Zu ihr eingehend recherchiert hat die Schriftstellerin Julia Frank, die auf Radio 3 zu Gast ist. Und Julia, du hast für deine Recherchen auch einige ihrer Reden gehört. Was für ein Mensch hat sich dadurch für dich vermittelt?
Eine unerschrockene Kämpferin war sie, eine In der Sache stets genaue und gnadenlos scharfsinnige Frau, die nichts mehr zu verlieren hatte. Sie sagt hier, dass sie hat nur ein einziges Leben, das sie verlieren könnte, und spielt damit unwillentlich vielleicht, unbewusst vielleicht, darauf an, dass sie im Grunde alles verloren hat, was ein Mensch verlieren kann. Außer der einen Tochter hat sie also zwei Kinder, Enkel, ihren Mann, ihre Schwiegermutter. Sie hat alles verloren in dem Nationalsozialismus. Ihr kann nichts mehr Angst machen. Sie ist eine furchtlose Frau. Eine furchtlose Frau, der es am wenigsten um sich selbst geht. Und das ist auch sehr interessant an ihrem so früh erscheinenden Zeitzeugenbericht. Der erscheint ja 1947 zu einer Zeit, als Deutschland noch nichts von den Verhältnissen in den Konzentrationslagern wissen wollte. Auch Texte wie Kertes Roman Eine Schicksallosen noch lange nicht erschienen waren. Anne Franks Tagebuch erschien gerade erst, aber das war ja auch nicht mehr aus dem Lager herausgeschrieben. Ja. Also den Spiegel der Gräueltaten, den hat vielleicht Jeanette Wolf sogar als erste den Deutschen vorgehalten, aber nicht verbittert, sondern als Appell. Ihr seid keine Verbrecher, ihr Deutschen. Ihr seid zum Menschlichen in der Lage. Ihr seid zur Demokratie in der Lage. Lasst uns gemeinsam ein neues Deutschland schaffen, wie es damals hieß. Sie war auch für das ungeteilte Deutschland am Anfang. Sie war hellsichtig die erste, eine der ersten Stimmen in der SPD, die sich laut hier in Berlin einsetzen dafür, dass die SPD nicht mit der KPD zusammengeht, wie es von der russischen Seite her, von der russischen Besatzungsmacht vorangetrieben wurde. Sie misstraute diesem Zusammenschluss von Anfang an und erkannte klarsichtig in der SED die Einheitspartei und damit das Ende jedweder Demokratie. Das finde ich ungeheuer beeindruckend, mit welcher Klarsicht sie das erkannt hat zu diesem Zeitpunkt. Und sie hat übrigens auch nie von Wiedergutmachung sprechen wollen, sondern sie hat sehr dezidiert darauf hingewiesen, eine Wiedergutmachung kann es nicht geben. Sie wusste warum. Sie hatte es auch offen in verschiedenen Sitzungen auf unterschiedlichsten Podien und vom Mikrofon erläutert. Es kann keine Wiedergutmachung geben, aber für eine Entschädigung setzte sie sich ein. Eine Entschädigung für verlorene 12 Jahre von Menschen, die in diesen 12 Jahren weder ihre berufliche Karriere noch ihre Altersvorsorge noch ihre Kinder erziehen konnten, mitunter keine Kinder mehr bekommen konnten, als sie aus den Lagern kamen.
Eine durch und durch bemerkenswerte Politikerin, Jeanette Wolf. In Neukölln hat sie übrigens gelebt, war Beterin in der Synagoge am Frenkelufer und starb dann 1976 im jüdischen Krankenhaus. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, morgen Abend um 18 Uhr mehr über Jeanette Wolf in der Bibliothek des Deutschen Bundestages im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Die Neuausgabe des frühen Erlebnisberichts von Jeanette Wolf wird dann vorgestellt. Lesen wird die Schauspielerin Nina Kunzendorf und mit dabei ist die Schriftstellerin Julia Frank, der ich für den Besuch auf Radio 3 danke.
Ich danke dir, Jenny.
Rosens volle Vilje i dag. Så sätter dig, fyr dig, låsamen i sadelinde, marmor och steinar. Rosens fådan springer dig andra di. Han rinner i sina silketömmar. Rosens fåle sprang på sonde asol. Vår för manne år sade linde marmor och steinar har jag graver rosens fåle i vigre jord. Han rinde i sina silketömmar.
3. Kultur kompakt.
Anne Spohr ist bei mir. Ja, und Marion Ackermann ist die neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Am Wochenende hat die ja mit ihrer 200-Jahr-Jubiläumsfeier begonnen. Da sind Marion Ackermann und der ehemalige Präsident der Stiftung Hermann Parzinger zusammen in Erscheinung getreten. Die Stabübergabe war das sozusagen heute Morgen. Da war sie zu Gast hier auf Radio 3.
Da hat sie ihren Vorgänger und dessen Bedeutung nochmal gewürdigt. Aber sie hat auch ihren Schwerpunkt betont, der auf der Kunst und auf neuen Ausstellungskonzepten liegt.
Ich glaube, dass ich vielleicht noch stärker als er diese Aspekte in den Mittelpunkt stellen werde, was eigentlich Kunst oder Kultur im weiteren Sinne nochmal einen Mehrwert für die Gesellschaft darstellt. Also nochmal jenseits von Forschung. Also was ist das Künstlerische? Die Bedeutungsoffenheit. Das ist ja so ein wichtiger Schutz auch gegen Simplifizierungen, Fake-Narrationen und so weiter.
Kunst und Kultur und ihre Bedeutung für demokratische Bildung, für eine demokratische Gesellschaft.
Und das ganze Gespräch mit der neuen Präsidentin Marion Ackermann der Stiftung Preußischer Kulturbesitz können Sie natürlich nachhören bei uns auf radio3.de. Vor ein paar Wochen haben wir schon mal darüber berichtet, der Landesmusikrat, der sammelt Schlaf- und Wiegenlieder seit Februar ein für sein Online-Archiv und da kann auch jeder mitmachen.
Und wegen hoher Nachfrage geht das Einsingen von Schlaf- und Wiegenliedern in Berlin in die nächste Runde. Unter dem Motto Berlin schläft ein, lädt der Landesmusikrat alle Berliner und Berlinerinnen weiterhin dazu ein, ihre Schlaf- und Wiegenlieder einzusingen. Das können bekannte und unbekannte Lieder sein, traditionelle, moderne, in allen Sprachen. Und es gibt organisierte Aufnahmesessions, wo man hingehen kann und sein Schlaf- oder Wiegenlied einsingen kann. Und die nächsten Aufnahmesessions finden während des Karnevals der Kulturen statt. Am 7. Juni im Gemeindesaal der Evangelischen Kirchengemeinde vor dem Hallischen Tor. Und es gibt eine im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften am 28. Juni in der FU Berlin und in der Staatsbibliothek unter den Linden. Und diese Lieder, die werden gesammelt und kommen dann in die Sammlungen des Ethnologischen Museums im Humboldt-Forum. Da werden die dann archiviert. Und die Lieder sollen auch in diesem Jahr noch in Konzerten, Workshops und Ausstellungen präsentiert werden.
Ich finde das wirklich ein schönes Projekt.
Ist toll, oder?
Absolut.
Ja, finde ich auch total super. Infos dazu, also wo, wie, wann man einsingen kann. Es gibt, glaube ich, auch ein Tool, wo man zu Hause dann online was einsingen kann. www.landesmusikrat-berlin.de.
Genau, ist ganz einfach. Ich habe es mir mal angeschaut. Allerdings ja, nicht eingesungen, das gebe ich zu. Aber eigentlich, warum nicht? So, jetzt gibt's noch einen Tipp. Du führst uns oder entführst uns in die Berliner Philharmonie. Da gibt es heute Abend ein Release-Konzert.
Malakow Kowalski, Igor Levit, Johanna Summer und Chili Gonzales. Alle zusammen auf einer Bühne, das gibt's auch nicht alle Tage. Dieses außergewöhnliche Quartett präsentiert sein neues Album. Angelehnt an Felix Mendelssohn Bartholdys Kompositionen Lieder ohne Worte, heißt das Album Songs with Words, also Lieder mit Worten. Zu hören sind dann 12 neue Singer-Songwriter-Stücke und die klingen so ein bisschen wie eine Mischung aus David Bowie und Jim Morrison und Kurt Weill. Ganz gute Mischung, wie ich finde. Und gesungen wird Beat Lyric von Allen Ginsberg. Und die wird auch noch verwoben mit Miniaturen von Frédéric Chopin oder Robert Schumann, Acham Khachaturian, Maurice Ravel, Edvard Grieg, Amy Beach, Claude Debussy und Gabriel Fauré. Also es wird poppig und klassisch zugleich. Und neben diesen Songs with Words gibt es auch noch Solo-Klaviermusik zu hören. Und man kann sich ja denken, wenn Chili Gonzales auf der Bühne ist, da wird es auch die ein oder andere Überraschung geben. Also es würde mich sehr wundern, wenn nicht. Songs with Words ist das Release-Konzert um 20 Uhr in der Philharmonie Berlin. Und man sollte sich aber schnell um Tickets kümmern, denn es gibt nur noch ein paar Restkarten.
Vielen Dank, Anne Spohr.
Gerne.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Falling to the ground, the early morning dew was all around. It came from the western island so rare. I read it gently. I have great desire to see you sail across the ocean so wide to the girl. A man so rooted in my mind, so brave-hearted, with manners so kind, his eyes so bright and sharing light. He asked me to meet him on a cliff down by the sea. The boat arrives tomorrow at 3. The anchor will be cast by my
down by the shore. Birds and seaweed were dancing for more. Something was there that was enough. I have great desire to see you sail across the ocean so wide. With a man as dear as to me, I'm drifting like a, drifting like a bird. I have great desire to see you sail across the ocean so wide. With a man as dear as to me, I'm drifting like a bird.
Seit 30 Jahren fördert die Stiftung Zurückgeben jüdische Künstlerinnen, Schriftstellerinnen und Wissenschaftlerinnen aus der zweiten und dritten Generation der Überlebenden der Shoah, die aktuell in Deutschland arbeiten und leben. In einer Ausstellung im Abgeordnetenhaus in Berlin erzählt die Stiftung nun ihre Gründungsgeschichte und von der unrechtmäßigen Aneignung jüdischen Besitzes in der Nazizeit und darüber hinaus. Und außerdem stellt sie auch aus ihren etwa 180 geförderten Projekten exemplarisch 12 Stipendiatinnen und deren Projekte vor. Mir zugeschaltet auf Radio 3 ist meine Kollegin, die Journalistin und Publizistin Sharon Adler, auch als Fotografin bekannt. Sie ist Vorstandsvorsitzende der Stiftung und ich hatte das Vergnügen, mit ihr mehrfach zu arbeiten. Sharon, ich grüße dich. Hallo.
Hallo, liebe Shelley, ich grüße dich.
Kommen wir mal zur Gründerin der Stiftung, Hilde Schramm. Das ist nicht irgendjemand. Sie ist Tochter des Chefarchitekten und Rüstungsministers unter Hitler, Albert Speer, und hat sich irgendwann entschlossen, eben diese Stiftung zu gründen. Mit welcher Idee genau?
Vorrangig ging es um die Idee, tatsächlich genau denen, die in der Nazizeit durch die zahlreichen NS-Gesetze entmündigten, entrechteten und ausgeraubten Jüdinnen und Juden, ihrer wirtschaftlichen und beruflichen Existenzen beraubten Jüdinnen etwas zurückzugeben, nämlich durch eine Vergabe von Stipendien ihnen die Möglichkeit zu geben, bestimmte Projekte zu realisieren. Das war die Grundidee tatsächlich genau auch der Gründung dieser Stiftung Zurückgeben, die natürlich auch ihrem Namen alle Ehre macht. Der Begriff übrigens Zurückgeben wurde damals geprägt von der jüdischen Kinderärztin Margaret Markus vor dem Hintergrund des Begriffes des kontaminierten Erbes.
Darunter sind unglaublich viele Projekte. Man kann wirklich sagen, das Ganze ist interdisziplinär angelegt, wer alles gefördert wird. Darüber werden wir gleich sprechen, Sharon. Aber erst einmal, wie ist denn die Arbeit der Stiftung im Laufe der Jahre in der Ausstellung dokumentiert? Was wird genau zu sehen sein?
In der Ausstellung wird, du hast es schon gesagt, auch ein wenig natürlich die Gründung der Stiftung zurückgeben, der Hintergrund, die Zeit, in der sich dann eben auch die Gründung abgespielt hat, zu sehen sein. Es wird etwas dazu gesagt, welche Karrieren von wem zerstört wurden durch unterschiedliche Berufsverbote, wo Jüdinnen und Juden die Existenzgrundlage tatsächlich genommen wurde. Es wird sichtbar gemacht, wie nicht-jüdische Deutsche die Stellen der Juden und Jüdinnen, die von Berufsverboten betroffen wurden, ausgegrenzt wurden, aus dem Arbeitsleben eingenommen wurden. Es werden 12 exemplarisch Stipendiatinnen der Stiftung zurückgeben, die über die Jahre seit der Gründung im Jahr 1994 gefördert wurden, vorgestellt. Exemplarisch muss man deswegen sagen, weil wir hätten natürlich gerne auch tatsächlich alle Stipendiatinnen gezeigt mit ihren Arbeiten. Aber das Ganze ist ja auch als Wanderausstellung konzipiert. Das bedeutet also auch, dass wir möglicherweise die Ausstellung noch erweitern werden. Es wird natürlich auch gezeigt, den Zweck der Stiftung, die über die Vergabe von Stipendien hinausgeht, nämlich auch eine tatsächliche Rückgabe, die ja in den allerseltensten Fällen überhaupt möglich ist, aber zumindest die Sensibilisierung für das Thema Ausraubung jüdischer, deutscher, Während der Nazizeit und darüber hinaus natürlich eben auch noch viele Jahre danach wurde ja genauso auch das Unrecht nicht wieder gut gemacht. All das versuchen wir auf 12 Tafeln zu zeigen. Es werden aber auch Gesetze, NS-Gesetze aus dieser Zeit sichtbar gemacht und abgebildet, weil wir verstehen diese Ausstellung tatsächlich auch mit einem Bildungsauftrag. Und zwar aus diesem einfachen Grunde auch, weil wir denken, dass zum Beispiel vor dem Hintergrund einer recht aktuellen Studie, der sogenannten MEMO-Jugendstudie 2023, der Uni Bielefeld und der Stiftung EVZ, nur einen kleinen Teil möchte ich jetzt hier hervorheben, 1% aller befragten Jugendlichen glaubt, dass seine Vorfahren als ProfiteurInnen bezeichnet werden können. 1%. Und vor dem Hintergrund des Ausmaßes der systematischen Ausraubung von Juden und Jüdinnen während dieser Zeit muss man das wirklich schon, ich sag mal, als Zeichen sehen, dass wir da wirklich noch viel mehr tun müssen.
Also diese Ausstellung hat auch einen, wie du gerade sagtest, bildungspolitischen Ansatz, einen aufklärerischen Ansatz. Wir kommen noch mal auf die Stipendiatinnen zu sprechen. Wer kann sich denn überhaupt bewerben? Ich sagte schon Künstlerinnen, Schriftstellerinnen, Wissenschaftlerinnen, aber mit welchen Vorhaben und vor allem mit welchen eigenen Biografien? Nach welchen Kriterien sucht ihr aus?
Wir machen es unseren Stipendiatinnen im Prinzip recht einfach. Es können sich alle Frauen bewerben, altersunabhängig. Das ist mir auch nochmal sehr, sehr wichtig. Viele Stipendien heutzutage sind ja altersgebunden, schließen dann auch Frauen 40 plus meinetwegen aus von einer möglichen Förderung durch ein Stipendium. Nein, da sind wir total offen. Es müssen Frauen sein, Jüdinnen sein, also Frauen mit einem jüdischen Familienbezug. Das können auch patrilineare Frauen durchaus sein.
Heißt, wenn der Vater Jude ist.
In Deutschland leben. Das ist erstmal Punkt Nummer 1, das heißt, jemand, die jetzt in den USA lebt oder ausschließlich in Israel lebt oder in Chile, Frankreich, die kann sich leider nicht bewerben.
Die Stipendiatinnen und ihre Arbeiten, wie sehr setzen sich tatsächlich auch mit der Shoah auseinander? Oder geht es tatsächlich auch mehr in den Projekten um aktuelles Leben und um künstlerische und wissenschaftliche Projekte, die sich auch anderen Themen widmen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und auch eine sehr, sehr große Frage. Im Prinzip ist es so, wenn man diese Projekte genauer betrachtet, steht nicht überall drüber, das ist ein Projekt, das sich explizit mit dem Thema Shoah beschäftigt. Es sind aber doch, wenn man jetzt näher hinschaut, fast alle Projekte, egal welcher Disziplin, welchem Genre sie auch angehören, schon Projekte, die sich tatsächlich im tieferen Sinne mit der Shoah oder auch eben mit den Folgen der Shoah im familienbiografischen Kontext, wenn man jetzt auf die intergenerationale Weitergabe von Traumata zum Beispiel schaut, tatsächlich mit diesen Folgen der Shoah bis in die zweite, dritte Generation der Nachkommen von Shoah-Überlebenden oder von Opfern befassen. Und das ist etwas, was sehr auffällig ist, wenn man sich die Projekte tatsächlich näher anschaut. Es sind auch tatsächlich Projekte dabei, da möchte ich jetzt eines herausheben, die sich wirklich mit der aktuellen Situation, in der wir heute leben, mit heute meine ich die Situation nach dem 7. Oktober 2023, befassen. Und das ist eine Stipendiatin, die ich hier gerne nennen möchte, Dana Barak, eine Israelin, die in Frankfurt am Main lebt und dort übrigens morgen mit ihrem von der Stiftung zurückgeben geförderten Projekt ihre Uraufführung ihres Stückes erleben wird. Das Stück heißt Lelo Milim, hebräisch übersetzt ohne Worte, und damit beschäftigt sie sich tatsächlich genau mit dieser Sprachlosigkeit, die sie selber erfasst hat. Nach dem Erleben, nach den Erfahrungen, die sie gemacht hat, nachdem wir alle natürlich erfahren haben von den Massakern, von den Übergriffen, Überfällen in Israel am 7. Oktober auf die Kibbutzim, auf das Peace Musikfestival Nova. Und das ist etwas, was sich wirklich ganz explizit mit dieser Situation auch heute beschäftigt. Zwar nicht politisch, sie ist eine Komponistin, spielt Klarinette, also Klarinettistin. Und das ist etwas, wo man sagen kann, mit den verschiedensten Mitteln verarbeiten unsere Stipendiatinnen verschiedene Themen des Zeitgeschehens auch tatsächlich in ihren Arbeiten. Wenn man bedenkt, dass die Stiftung ja 1994 gegründet wurde, im Jahr darauf dann bereits die ersten Stipendien vergeben werden konnten, ist das natürlich auch, wenn man so will, ein gutes Zeitdokument, von dem wir jetzt eben in dieser Ausstellung schlaglichtartig tatsächlich einige der Stipendiatinnen zeigen und ihre Arbeiten, ihre Projekte. Vorrangig sind das, und das ist ein wenig der Zeit jetzt auch geschuldet, in der Kürze der Zeit, in der wir die Ausstellung realisieren konnten, Frauen aus Berlin. Es ist aber eben auch, wie ich schon sagte, Dana Barak dabei, die in Frankfurt am Main lebt und arbeitet, aber auch Marion Kahnemann aus Dresden, die dort ein Projekt gemacht hat. Das war, glaube ich, auch in den 90er Jahren, die etwas gemacht hat zu Gedenkorten, um eben auch darauf aufmerksam zu machen, dass in der NS-Zeit Juden, Jüdinnen sich eben tatsächlich nicht auf die öffentlichen Bänke, Parkbänke zum Beispiel, setzen durften. Es ist auch jemand dabei, Slata Rochal, die aus St. Petersburg kommt, in München lebt. Also es sind nicht alles ausschließlich
Schriftstellerinnen in dem Fall.
Berlinerinnen.
Ja, also eine ganze Bandbreite, die da exemplarisch gezeigt wird. Die Stiftung zurückgeben zum 30-jährigen Bestehen ist dann ab morgen eine Ausstellung im Berliner Abgeordnetenhaus zu sehen. Sie geht dann bis zum 11. Juli. Und über die Arbeit der Stiftung und die Stipendiatinnen habe ich mit der Journalistin und Autorin Sharon Adler gesprochen, Vorstandsmitglied der Stiftung zurückgeben. Danke für das Gespräch auf Radio 3, Sharon.
Ich danke dir, liebe Shelley.
One and one half wandering Jews, free to wander wherever they choose, are traveling together in the Sangre de Cristo, on the blood of Christ mountains of New Mexico. On the last leg of a journey they started a long time ago, the arc of a love affair. Rainbows in the high desert air. Mountain passes slipping into stone. Hearts and bones. Hearts and bones. Hearts and bones. Thinking back to the season before, looking back through the cracks in the door. Two people were married, the act was outrageous, the bride was contagious, she burned like a bride. These events may have had some effect on the man with the girl by his side. The arc of a love affair. His hands rolling down her hair. Love like lightning shaking till it moans. Hearts and bones. Hearts and bones. Hearts and bones. Hearts and bones. She's
through the night, we'll wake up down in Mexico. Oh, I don't know nothing about no Mexico. Tell me why won't you love me for who I am, where I am? He said, 'cause that's not the way the world is, baby. That's not the way the world is, baby. This is how I love you, baby.
This is how I love you, baby.
This is how I love you, baby. Return to their natural coasts to resume old acquaintances and step out occasionally and speculate who had been damaged the most. Easy time will determine if these consolations will be their reward. The arc of a love affair waiting to be restored. Take two bodies and you twirl them into one. Their hearts and their bones, oh, and they won't come undone. Hearts and bones. Hearts and bones. Hearts and bones.
Auf Radio 3 Hearts and Bones um kurz vor 18 Uhr. Soll ein heißer und trockener Sommer in unseren Gefilden werden? Ja, wie kann man sich auf den einstellen? Was ist zu beachten? Morgen findet der Hitzeaktionstag 2025 statt. Was es mit dem auf sich hat, darüber mehr bei uns nach 18 Uhr.
Thank you. Der Groove von Bach. Den trifft das brasilianische Orchestra Johann Sebastian Rio spielend. Es führt ja nicht grundlos den Johann Sebastian im Namen. Nun kommt das Kammerorchester zu den brandenburgischen Sommerkonzerten. Und zwar dorthin, wo Sommer hoch 3 herrscht, in der Tropenhalle Biosphäre Potsdam. Und noch einer ist mit von der Brandenburg-Partie, der Geiger Linus Roth. Roth ist ein Freund des brasilianischen Barockorchesters. Und zusammen kombinieren sie Werke Johann Sebastian Bachs mit südamerikanischen Klassikern von Antonio Carlos Jobim, Alberto Ginastera und Heitor Villa-Lobos. Felipe Praceres dirigiert die wunderbare Melange. Samba Bach am Samstag in der Biosphäre Potsdam. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 18 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. In den Niederlanden soll es nach dem Bruch der Regierungskoalition Neuwahlen geben. Das hat Ministerpräsident Schoof angekündigt. Zuvor hatte der Rechtspopulist Wilders bekannt gegeben, dass seine Freiheitspartei die Viererkoalition verlässt. Grund ist ein Streit um die Asylpolitik. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor einem knappen Jahr die Regierungsgeschäfte übernommen. Bundeskanzler Merz hält daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Das sei im Rahmen des europäischen Rechts weiter möglich, sagte Merz. Nur so könnten Sicherheit und Ordnung in Deutschland gewährleistet werden. Merz reagiert damit auf eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts von gestern. Es hatte die Zurückweisung dreier Somalier für unzulässig erklärt. Russland hat heute den Straßenverkehr auf der Brücke zur Halbinsel Krim vorübergehend unterbrochen. Der ukrainische Geheimdienst hatte zuvor bekannt gegeben, einen Sprengstoffanschlag auf die Brücke verübt zu haben. Aus Kiew Florian Kellermann.
Der ukrainische Geheimdienst SBU erklärt, er habe Sprengladungen an den Unterwasserpfeilern der Brücke angebracht. Ein Video, das der SBU veröffentlichte, zeigt eine Explosion an der Brücke. Die Brücke befinde sich nun in einem gefährdeten Zustand. Die Ukraine griff die Brücke mehrfach an. Sie betrachtet sie als kriegsrelevant, weil Russland seine Truppen in der Südukraine unter anderem mit ihrer Hilfe versorgt.
Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Lagebericht hervor, den Bundesinnenminister Dobrindt vorgestellt hat. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Es sind vor allem zwei Arten der Cyberangriffe, die das Bundeskriminalamt beschäftigen. Zum einen Attacken, die die Internetseiten deutscher Firmen und Behörden lahmlegen. Und zum anderen Angriffe mit einer Schadsoftware, mit der Kriminelle Daten kopieren und verschlüsseln, um anschließend Lösegeld zu erpressen. 950 Unternehmen haben deswegen im vergangenen Jahr Anzeige erstattet.
In Cottbus ist heute eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Der Sperrkreis rund um den Hauptbahnhof wurde am frühen Nachmittag aufgehoben. Aus Cottbus Aline Anders-Lepsch.
Ab diesem Moment konnten die 1800 evakuierten Menschen dann auch wieder in ihre Wohnung